Gerade die Trainerlandschaft ist ja schon doch eher männlich geprägt und das ist ja doch schon immer so ein Tabuthema gewesen oder ist natürlich für manche Mädels auch so gerade im pubertären Alter schon ein bisschen schwierig, das auch zu kommunizieren. Das gehört aber im Trainingsprozess genauso dazu, wie wenn man sagt, das Krafttraining hat so und so gewirkt oder dieses Ausdauertraining oder dieses Intervalltraining.
Hallo und moin moin, ihr hört Blut, Schweiß und Training, den Podcast für Sport und Zyklus von Athleten Deutschland. Ich bin Sandra Mahn und arbeite als Journalistin und Moderatorin beim NDR in Hamburg. Und ich gebe euch ein Versprechen, in diesem Podcast gibt es Antworten. Antworten, die nach wie vor schwer zu finden sind, weil es um Tabuthemen geht oder weil es zu wenig Daten für Frauen gibt, das sogenannte Gender Data Gap. Es geht um Sport, klar, um Sportlerinnen und um den kleinen Unterschied zu Sportlern. Oder macht er einen großen Unterschied, der Zyklus? Auf jeden Fall ist er immer dabei. Ja, herzlich willkommen. Eine weitere Folge unseres Podcastes Blut, Schweiß und Training. Heute geht es um das sagenumwobene zyklusbasierte Training. Ist ja ein großes Thema. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zum einen freuen wir uns über die Sportwissenschaftlerin Professor Kirsten Legerlotz, Sportwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Kirsten, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Und Denise Hermann-Wick, kennt jeder, eine unserer größten Biathletinnen in den letzten Jahren, hat uns viele Medaillen beschert. Alles Mögliche gewonnen, ist Weltmeisterin, hat bei den Olympischen Spielen 2014 schon im Skilanglauf mit der Staffel Bronze gewonnen. Und dann im Biathlon wurde sie Weltmeisterin in der Verfolgung im Sprint 2022, dann auch noch Olympiasiegerin im Einzel und Bronzemedaillengewinnerin mit der Staffel. Und obwohl das alles so super lief, hat sie im März 2023 einfach mal plötzlich uns mitgeteilt, dass sie ihre Karriere beendet. Liebe Denise, hallo, schön, dass auch du da bist. Unser Thema zyklusbasiertes Training. Wie relevant, wie wichtig war dein Zyklus für dich als aktive Sportlerin?
Das Thema kommt natürlich so die letzten Jahre immer mehr auf, war natürlich immer vor 10 Jahren jetzt noch nicht so das große Thema. Klar, als Frau begegnet es dir natürlich relativ früh, aber ja, läuft natürlich so als normaler biologischer Prozess so mal parallel einfach zum Training ja mit dazu. Ich meine, ich habe schon mal drauf geachtet oder es sind ja auch mal so Anzeichen, ja, wenn das regelmäßig ist oder eben halt auch nicht, so von Trainingsbelastung natürlich abhängig, da habe ich schon versucht, da immer, ja, da auch auf Zeichen meines Körpers zu hören. Klar kommt natürlich auch mal irgendwann mal so das Thema Pille natürlich während der sportlichen Karriere dann mal wird thematisiert oder ja, probiert mal was aus. Natürlich Ängste nehme ich nicht zu. Ja, wir haben da die Sportkolleginnen, also klar, dass dieser weibliche Zyklus, der spielt da schon eine Rolle und jetzt im Training direkt mit einbezogen, sag mal, das habe ich ja wie gesagt jetzt eher, also die letzten Jahre war ja eher so der Ausklang meiner Karriere, natürlich darauf aufmerksam geworden, weil ich selber natürlich so biologisch immer oder medizinisch, naturwissenschaftlich immer interessiert war und immer da schon immer mal was nachgelesen habe. Aber jetzt, dass ich direkt wirklich 100% danach trainiert habe, so war es nicht. Aber ich habe natürlich schon trotzdem drauf geachtet, aber mich mit dem Thema auch mal befasst, weil ich es einfach spannend fand.
Mhm. Kirsten, das Thema zyklusbasiertes Training ist unglaublich groß geworden in den letzten Jahren. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Also ja, wie es eigentlich Denise gesagt hat, vor 10, 15 Jahren hat da kaum jemand drüber gesprochen. Im Moment ist es ganz besonders wichtig. Ist das das Ergebnis neuer Erkenntnisse oder ist es auch so ein bisschen ein ja, Modephänomen?
Also ganz neue Erkenntnisse gibt es dazu nicht. Es gibt jetzt eine Reihe neuere Studien, aber Studien zu diesem Thema gibt es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Es war nur nicht so en vogue, sich damit zu beschäftigen und ist nicht so sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Was man schon seit sehr vielen Jahren weiß, ist, dass der Zyklus unsere Leistungsfähigkeit auf ganz vielfältige Art und Weise beeinflussen kann und auch die Verletzungshäufigkeit in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich hoch ist. Zum zyklusorientierten oder zyklusbasierten Training gibt es auch nach wie vor sehr wenig Studien. Das hat sich auch nicht geändert. Jetzt kommen hoffentlich noch mehr Studien dazu, aber die wissenschaftlichen Nachweise dafür sind sehr gering, einfach weil es auch so kompliziert ist, durchzuführen, diese Studien.
Das musst du einmal genauer erklären. Warum ist das so kompliziert? Wir haben ganz viele Sportlerinnen und trotzdem gibt es dazu wenig Untersuchungen. Woran liegt das?
Also eine Querschnittstudie durchzuführen und Sportlerinnen zu verschiedenen Zykluszeitpunkten zu messen, das geht relativ einfach. Und da kann man auch Athletinnen zu motivieren, vielleicht in verschiedenen Zyklusphasen einen Leistungstest durchzuführen. Aber das gesamte Training danach umzustellen und das auszuprobieren, dafür kann man Leistungssportlerinnen eher weniger gut gewinnen, weil man das ja auch das komplette Training über mehrere Monate umstellen müsste und dann erstmal messen müsste, was dann eigentlich passiert. Es gibt einige wenige Studien an Nichtleistungssportlerinnen, die auch Effekte gezeigt haben. Das sind aber sehr wenig. Also ein Review aus den letzten Jahren hat tatsächlich nur 4 Studien finden können, die sich tatsächlich mit zyklusorientiertem Training und deren Effekten auseinandergesetzt haben. Zu dem Einfluss der Leistungsfähigkeit, da gibt es 6 Studien.
Hey. Wenn du sagst, es gibt so wenig wirklich zum Thema Training, so wenig wirklich gutes Datenmaterial, wie kommt es, dass es dann trotzdem im Moment, ich sag mal so ein bisschen, hat man das Gefühl, es ist irgendwie so ein Allheilmittel. Also trainiert nur zyklusbasiert und schon ist es alles viel einfacher. Was ist sozusagen das Fundament dafür, dass das im Moment so en vogue ist?
Ich glaube, dass es momentan so in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt, was ich auch sehr gut finde. Das liegt vor allem an den Sportlerinnen selbst, die das thematisieren, die vor allem auch Beschwerden oder Einbrüche in der Leistungsfähigkeit thematisieren. Und dass das so ist, also dass der Zyklus, also insbesondere die Menstruationsblutung, aber auch vor dem Einsetzen der Regelblutung, dass das zu einem Einfluss auf dass das Einfluss auf die Leistungsfähigkeit nehmen kann, das weiß man schon sehr lange und das merken natürlich auch die Sportlerinnen selber. Nur sind viele Sportlerinnen jetzt bereit, auch darüber zu sprechen, beziehungsweise das auch zu thematisieren und nicht zu sagen, ich hab Bauchschmerzen, sondern ich habe tatsächlich Unterleibsschmerzen oder ich bekomme meine Tage oder ich habe meine Tage bekommen. Und das ist der Grund dafür, warum es mir gerade nicht gut geht und warum ich meine Leistung aktuell nicht so abrufen kann, wie ich es vielleicht normalerweise kann. Und das wurde viele Jahre lang überhaupt nicht thematisiert.
Denise, wenn du für dich sagst, das war für dich früher kein Thema, weil es einfach auch bei euch im Sport kein Thema war und es hat sich in den letzten Jahren verändert. Inwiefern oder wo hast du als aktive Sportlerin auf deinen Zyklus hören können oder vielleicht auch hören müssen?
Das heißt kein Thema für sich selber. Natürlich persönlich war es schon ein Thema, aber jetzt nicht in der Trainingsplanung. Aber ich finde es auch gut, dass das jetzt wirklich thematisiert wird. Egal, ob man da jetzt nicht voll danach richtet, aber das tut natürlich mal so kommunikative Hemmschwellen jetzt ein bisschen abflachen. Auch natürlich, sagen wir gerade, die Trainerlandschaft ist ja schon doch eher männlich geprägt und das ist ja doch schon immer so ein Tabuthema gewesen. Oder ist natürlich für manche Mädels, auch so gerade im pubertären Alter, schon ein bisschen schwierig, das auch zu kommunizieren. Das gehört aber im Trainingsprozess genauso dazu, wie wenn man sagt, das Krafttraining hat so und so gewirkt oder das Ausdauertraining oder dieses Intervalltraining. Und das ist einfach bei Frauen ist das halt einfach so. Und auch die Trainer jetzt da, ja, einfach im Wissen ist ja auch irgendwie ein bisschen Vertrauen und Sicherheit, das jetzt weiterzugeben und öffentlich zu kommunizieren. Und dann äußern sich vielleicht auch noch Sportlerinnen, die vielleicht auch richtig gut sind. Und dann denken vielleicht auch mal die Trainer, könnte doch ein Thema sein, frage ich meine Athleten oder du das mal so anstoßen, dass das kein Tabuthema mehr sein sollte, sondern dass man da auf Feedback einfach angewiesen ist. Da kann man einfach ja Trainingsleistungen auch besser analysieren. Und klar ist es dann natürlich am Ende so, der Tag, Wettkampftag ist natürlich festgesetzt durch so ein Wettkampfprogramm. Und da kann man natürlich das jetzt nicht verschieben, weil ich habe gerade meine Tage. Aber trotzdem, der Trainingsprozess, gerade jetzt im Biathlon oder durch den Langlauf, ist ja von Mai bis Mitte November, bevor die Wettkämpfe losgehen. Und da kann man schon ja durch viel Empathie oder auch natürlich durch Wissen viel ja, mehr richtig machen. Und von daher finde ich es grundsätzlich richtig gut, dass das jetzt mal auch so, dass so viele Frauen auch drüber sprechen und dass es wissenschaftlich natürlich auch ein bisschen belegt wird. Das ist richtig gut. Und für mich jetzt persönlich war es schon schwierig, logischerweise im Gruppentraining. Wir sind zwar der Einzelsportler, aber sind doch in Gruppen unterwegs. Wenn man dann natürlich auf jede Einzelne schaut, als Trainer wird das natürlich sehr schwierig. Gruppentraining hat ja auch so seine Vorteile, wenn man da halt dann aber in der Phase gerade ist, wo man eigentlich keine Intervalle machen sollte, Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem immer versucht, auf meinen Körper zu hören. Und ich habe zum Glück so mal diesen glücklichen Umstand gehabt, dass ich jetzt nicht extreme Unterleibsprobleme hatte während des Wettkampfs, aber schon unter anderem doch auch. Also klar, ist natürlich auch mal ein Unterschied, ob man jetzt vielleicht die Pille nimmt oder halt nicht nimmt. War bei mir dann auch so, dass es schon von der Symptomatik mehr wurde. Deswegen natürlich vielleicht auch, macht man sich auch mehr Gedanken ums Thema. Vielleicht liegt es auch am Alter, wenn man einfach älter wird und ja, wissenshungrig für Sachen, wo man noch so kleine Trainingsreize einfach verbessern kann. Aber klar, also im vollen Umfang kann man das natürlich trotzdem nicht machen. Aber klar, es sind natürlich doch auch so Momente, wie jetzt zum Beispiel in der zweiten WM-Woche dieses Jahr in Oberhof. Da hatte ich eh schon muskulär leichte Probleme. Dann kam noch das Thema dazu, dass dann Periode anstand. Da hatte ich dann am Ende solche Rückenschmerzen, dass ich mich kaum bücken konnte. Alle haben gedacht, oh, was ist denn mit der los? Die läuft aber schlecht. Und kriegt man ja dann auch wieder einen guten Social-Media-Shitstorm. Aber das ist jetzt auch natürlich nicht ein Thema, was man im Interview als allererstes anspricht. Und von daher ist es schon gut, dass man das mal ein bisschen sensibilisiert.
Aber vielleicht wäre das genau der Weg, Kirsten, oder? Wenn die Sportlerinnen im Interview als erstes sagen würden, verdammte Hacke, heute lief es nicht gut, weil ich habe nun mal blöderweise meine Regel, wird das vielleicht das Thema irgendwann noch beenden, oder?
Es wird das Thema auf jeden Fall normalisieren. Und was Denise gerade beschrieben hat, Rückenschmerzen sind so ein klassisches Symptom oder so eine klassische Begleiterscheinung, die ganz, ganz oft vorkommt. Und die Wettkampfleistung beeinflussen kann, aber auch tatsächlich das Training beeinflussen kann. Also zum Beispiel Krafttraining mit Rückenschmerzen ist auch schwierig durchzuführen. Und insofern ist das genau der Moment, wo man das auch rückmelden sollte oder dem Trainer oder der Trainerin kommunizieren sollte, dass man an dem speziellen Tag vielleicht das Krafttraining so gestaltet, dass es eben vielleicht auch nicht zu Verletzungen kommt, weil das kann ja auch passieren. Wenn ich mit Rückenschmerzen Kniebeugen mache zum Beispiel oder mich nicht wohlfühle, dann kann es auch leichter zu Verletzungen kommen. Insofern ist ein wichtiger Punkt tatsächlich auch die Kommunikation mit dem Trainer oder der Trainerin und das tatsächlich auch klar äußern zu können oder gemeinsam eine Gesprächsebene gefunden zu haben, wo man das auch äußern kann. Und klar, Gruppentraining ist immer schwierig. Dennoch denke ich, kann man es trotzdem auch sagen, also oder kommunizieren, dass das, ob oder wenn es einem nicht so gut geht. Und vielleicht läuft man dann eben eine Runde weniger. Oder es gibt andere Möglichkeiten, das anzupassen. Aber dafür muss man natürlich erstmal darüber sprechen. Bevor man nicht darüber spricht, hat man gar nicht die Möglichkeit, irgendwas anzupassen.
Denise, kannst du aus deinem Sport sozusagen sehen, dass sich das in den letzten Jahren auch rein praktisch verändert hat? Also ist das Thema Kommunikation über Menstruation und vielleicht auch dadurch Schwächen in bestimmten Trainingsphasen, ist das mehr geworden?
Es kommt natürlich immer auf die Trainer an. Also wir hatten natürlich mal bis Olympia mal ein relativ junges Trainerteam und da war natürlich Kommunikation immer ganz groß geschrieben. Klar, ab einem gewissen Alter ist das ja auch nicht mehr der Trainer im Sinne, sondern eher so mehr, man hat beratende Tätigkeit. Ich habe ja schon auch viel selber in der Trainingssteuerung gemacht, aber da hatte ich nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt selber irgendwie denke, ja, das kann ich jetzt nicht erzählen und auch nicht bei den anderen. Klar, aber man sieht natürlich auch in anderen Gruppen, dass es danach vor einfach so eine Hemmschwelle gibt, darüber zu sprechen. Und das ist einfach so wichtig. Bei mir ist immer so, wenn ich was mache, dann will ich es halt auch 100% machen. Deswegen für mich ist so zyklusbasiertes Training schon, dass man da halt sich wirklich voll danach richtet. Aber am Ende ist vielleicht, muss man da vielleicht schon mal die Zwischenstufe auch noch sehen, dass man sagt, einfach drüber sprechen. Wie gesagt, das sind ja auch kleine, minimale Anpassungen ja auch oft einmal der Schlüssel zur Lösung. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall da in der Zeit auf jeden Fall schon offen kommuniziert worden oder auch jetzt die letzten Jahre da oder das letzte Jahr darüber hinaus. Das ist einfach wichtig, über alles drüber zu sprechen, was im Training oder was ein körperliche Gebrechen bereitet. Und deswegen ist das schon, sagen wir mal, gerade in unserer Gruppe jetzt, also kann ich da davon sprechen, aber ich glaube, es gibt auch noch sehr viele, die da, gerade für Männer ist das, glaube ich, nicht so ein Thema, das auch mal anzusprechen. Und ich war ja selber auch schon mal bei dieser Podiumsdiskussion beim IAT mit dabei, wo auch also ganz, ganz viele Trainer vom Verband mit dabei waren. Und man hat dann schon am Ende gemerkt, oder auch mal zwischen die Themen, gab es natürlich nicht nur mit Menstruation, mit Red S, waren natürlich andere Sachen auch noch Thema. mit so Zwischenfragen und das war wirklich eine ganz zähe Nummer. Und dann habe ich schon mal wieder gemerkt, eigentlich nimmt man ja teil an so einem Meeting, weil man eigentlich ja was darüber erfahren will, aber trotzdem dann diese Kommunikation, die ist schon, glaube ich, doch noch ein bisschen schwierig und die kann man schon noch ein bisschen mehr anschieben.
Das haben wir in diversen Aufzeichnungen jetzt gemerkt. Das schildern eigentlich alle Sportlerinnen, dass selbst wenn Trainer ganz häufig wollen, sich mit dem Thema einfach Zyklus grundsätzlich immer noch wirklich schwer tun. Sei es, weil es ihnen unangenehm ist, sei es, weil ihnen auch einfach Informationen fehlen. Kirsten, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, oder?
Kann ich bestätigen oder liegt aber auch nicht nur an den Trainern oder Trainerinnen selbst, sondern das wird ja auch wird weder im sportwissenschaftlichen Studium auch groß thematisiert, noch ist es in vielen Ausbildungen ja ein wichtiger Bestandteil oder ein regelmäßiger Bestandteil. Insofern ist das Wissen hier auch tatsächlich begrenzt, weil es nicht Teil der Ausbildung war.
Am Ende ist ja auch zum Beispiel so Thema Pille für Sportlerinnen ja auch ja mal markant oder Verhütungsmethoden allgemein, gibt ja nicht nur die Pille, auch andere Sachen und man hat ja dann doch auch Mannschaftsärzte und Ärztinnen und man merkt schon, dass wenn man da mal eine Frage hat oder manche haben ja auch Probleme, dass man da Gewichtszunahme hat, was natürlich dann auch wieder leistungslimitierend sein kann, weil es hormonell einfach nicht hundertprozentig passt und da ist natürlich auch so mal die Mannschaftsärzte, Ärztinnen gefragt und das ist einfach bei vielen männlichen Vertretern der Art ist es halt immer noch schwierig, da auch mal so eine gute Meinung zu bekommen oder mal eine Empfehlung vielleicht auch. Man sagt, ja, das nehmen jetzt viele Athletinnen, die kommen damit gut klar. Und da geht es ja auch schon weiter.
Das ist, da kann ich Denise auch nur zustimmen. Also das ist auch nicht nur ein Problem in der Sportwissenschaft oder Sportmedizin. Andersrum haben wir es in der Gynäkologie auch, dass die sich zwar mit Verhütungsmethoden auskennen und mit den Zyklen, aber eben nicht mit Sport. Also bei denen ist der Bestandteil Sport gar kein Teil der Ausbildung. Und da kennen sie sich zwar mit dem Zyklus aus und den Verhütungsmethoden, aber welche Verhütungsmethoden zum Beispiel für bestimmte Sportlerinnen oder bei bestimmten Sportarten geeignet sind, das ist nicht Bestandteil deren Ausbildung und genauso wenig, was es für Zyklusstörungen jetzt speziell bei Sportlerinnen gibt oder Red S, das ist auch nicht unbedingt Teil der gynäkologischen Ausbildung. Insofern ist jeder Spezialist in seinem Bereich, aber gerade dieses Thema, was ja grenzüberschreitend ist und ein bisschen in die Gynäkologie reingeht, in die Sportmedizin, in die Sportwissenschaft, da gibt es eigentlich wenige, die sich in allen drei Bereichen so auskennen und dieses Wissen verknüpfen können.
Um diese Wissenslücke ein kleines bisschen zu schließen, gibt es ja diesen Podcast und ganz viele Themen, die du gerade angesprochen hast, haben wir in einzelnen Folgen ja auch schon besprochen und tun das auch weiter. Ich würde gerne jetzt einmal nochmal zurückkommen auf dieses Stichwort zyklusbasiertes Training. Was genau aus sportwissenschaftlicher Sicht bedeutet der Begriff eigentlich? Also wann trainiere ich zyklusbasiert?
Zyklusbasiertes oder zyklusorientiertes Training bedeutet, dass ich in den einzelnen Zyklusphasen Trainingsschwerpunkte setze. Und man weiß zum Beispiel, dass wenn Krafttraining eher in der ersten Zyklushälfte durchgeführt wird, dass es dann zu mehr Kraft- und Muskelmassenzuwächsen führt, als wenn es in der zweiten Zyklushälfte durchgeführt wird. Das waren sehr experimentelle, extreme Studien, wenn man so will, wo man zum Beispiel das eine Bein in der einen Zyklushälfte so trainiert hat und das andere Bein der gleichen Person in der anderen Zyklushälfte trainiert hat und dann beide Beine miteinander verglichen hat. Oder gab es auch eine Querschnittstudie, die drei Gruppen miteinander verglichen hat und dann hat die eine Gruppe nur in der ersten Zyklushälfte trainiert und die andere Gruppe nur in der zweiten Zyklushälfte und dann hat man sich eben auch angeguckt, wo die Kraftzuwächse größer sind. Also das sind keine Studien, die jetzt direkt auf den Leistungssport übertragbar wären. Aber was man da sieht, ist, dass es einen Einfluss hat, in welcher Zyklushälfte trainiert wird. Und dass scheinbar der Zeitraum für Anpassung in der ersten Zyklushälfte größer ist oder dass da größere Effekte bei rumkommen als in der zweiten Zyklushälfte. Da gibt es aber vor allem auch Nachweise, was das Krafttraining angeht, weniger was das Ausdauertraining angeht.
Kann man Kann man konkret sagen, für wen und für welche Sportarten ein zyklusbasiertes Training sinnvoll ist und wo es vielleicht überhaupt keinen Effekt hat?
Ich glaube, ich würde gar nicht anfangen mit zyklusbasiertem oder zyklusorientiertem Training. Ich würde erstmal anfangen mit den Zyklus in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen. Also insbesondere Menstruationsbeschwerden oder Symptome des prämenstruellen Syndroms. Es ist schon viel gewonnen, wenn man die wahrnimmt, ob die, wann die auftreten, ob die zyklisch auftreten und dann entsprechend zu reagieren. Also wenn ich zum Beispiel unter starken Rückenschmerzen leide oder auch Migräne, die Symptome des prämenstruellen Syndroms können auch ganz vielfältig sein. Das kann auch eine psychische Beeinträchtigung sein, also Antriebsschwäche. Es können auch Verdauungsstörungen sein. Alle möglichen Formen von Schmerzen, von Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, kann da alles dabei sein. Und wenn ich das wahrnehme oder ich weiß zum Beispiel auch, okay, meine Tage stehen in 5 Tagen an, ich weiß, davor geht es mir immer schlecht, dass ich dann mein Training so plane, dass ich vielleicht keine intensive Trainingseinheit da reinlege.
In so einer App, da gibt es ja mittlerweile sehr viel, also das ist jetzt, man soll sich da vielleicht auch nicht dran verrückt machen, wenn man sagt, oh, jetzt ist da gerade Wettkampf, aber alleine, um schon mal ja, selber festzustellen, habe ich einen regelmäßigen Zyklus oder gibt es irgendwo Probleme oder alle wie viele Tage, was ist denn überhaupt meine erste Zyklushälfte, was ist denn meine zweite, dass man das trackt, wirklich ganz einfach in der App und das ist wirklich kein Aufwand, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in eine, das heißt, gute Richtung. Das muss am Ende jeder selber natürlich bei dem Thema sehen, wie er da für sich selber die beste Lösung findet. Aber das ist einfach zu handeln und hat mir eigentlich immer ganz gut geholfen. Da ist man einfach vorbereitet. Und Vorbereitung ist ja dann doch halbe Leben. Und da ist man auf jeden Fall dann, man weiß, was kommt.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wenn du sagst, man ist vorbereitet, weil ja, man kann nicht beeinflussen, an welchem Tag der Wettkampf ist, aber man kann sich entsprechend vorbereiten. Also wenn ich weiß, dass ich übermorgen den Wettkampf habe und es ist recht wahrscheinlich, dass die Regelblutung an dem Tag davor oder danach einsetzt, dann kann ich mich erstens mental darauf vorbereiten, aber ich kann mich auch praktisch darauf vorbereiten oder schon mal eine Wärmflasche einpacken oder eine Packung Schmerzmittel oder mir wärmere Sachen mitnehmen oder zum Sehen, dass ich mich vielleicht zwischendurch noch mal eine Runde hinlegen kann oder so. Ich kann mir selber Maßnahmen überlegen, die ich ergreifen kann. Und dann habe ich natürlich auch das Gefühl, das viel besser handeln zu können, wenn ich weiß, was auf mich zukommt und wenn ich auch weiß, was ich dagegen machen kann. Und was muss man ja auch sagen? Also erstens sind solche Unterleibsbeschwerden, die halten ja meistens nicht tagelang an, sondern meistens hat man mal 1 Stunde oder 2 Stunden, wo es einem nicht so gut geht. Und dann kann man ja auch was dagegen machen. Also Wärme hilft ja eigentlich fast immer zum Beispiel. Also sei es denn eine Wärmflasche auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Allein, dass ich das Gefühl habe, ich kann was dagegen machen, kann schon dazu führen, dass es mir dann besser geht.
Kann man denn verallgemeinern, wann es Sportlerinnen im Laufe ihres Zyklus besser geht oder wann sie besonders stark sind und wann sie eher sozusagen mit Defiziten zu kämpfen haben?
Das kann man schon, wenn auch unterschiedliche Frauen unterschiedlich stark davon betroffen sind. Aber wenn Beschwerden auftreten, dann treten die in der Regel kurz vor Eintreten der Regelblutung oder während der Regelblutung ein. Also es sind immer quasi die Ränder der Zyklen, also der Anfang oder das Ende, wo Beschwerden auftreten. Und in der Mitte, also um den Eisprung herum, sind die Frauen meist leistungsfähiger.
Denise, kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? So?
Ja, doch. Also man ist einfach irgendwie fresher. Also man fühlt sich irgendwie fideler. Also das ist natürlich schon so von innen heraus. Also ich war jetzt trotzdem auch jemand, ich konnte auch ganz gut performen jetzt mit Periode. Ich habe immer gehofft, dass der erste halbe Tag irgendwie noch irgendwie vorher oder nachher ins Land geht. Und danach ging es eigentlich ganz gut. Aber auch viele Wettkämpfe währenddessen eigentlich gut gemeistert, aber man fühlt sich grundsätzlich einfach besser, wenn man natürlich so Körperregionen hat, die sehr präsent sind an einem Tag. Ich meine, das ist natürlich Körpermitte sehr zentral, das ist natürlich, was man wahrnimmt. Und wenn man einfach das nicht hat und auch hormonell natürlich da eher so auf seinem guten Hoch ist, da fühlt man sich einfach so mehr bereit für einen Wettkampf. Als Sportler kann man, glaube ich, psychologisch doch auch ganz viel über die Jahre auch so machen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, weil man natürlich solche Situationen auch durch hat, aber grundsätzlich läuft es da schon eher von allein, so Zyklus Mitte.
Psychologie hat Denise angesprochen, Kirsten, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, nicht? So die gefühlte und die objektive Leistungsfähigkeit oder auch Einbrüche in der Leistungsfähigkeit, gibt es da einen Unterschied?
Also die subjektive Wahrnehmung der Athletin sagt schon, dass, und da gibt es eben Studien zu, die Athletinnen befragt haben, wie sie sich denn fühlen und ob sie sich beeinträchtigt fühlen. Und da gibt schon die überwiegende Mehrheit der Athletinnen an, dass sie sich davon beeinträchtigt fühlen. Objektiv, also was objektiv messbare Veränderungen angeht, die fallen in der Regel etwas kleiner aus als die subjektiv beschriebene Veränderung. Und tatsächlich, was auch interessant ist, ist, dass der Einfluss auf das Training als größer wahrgenommen wird als der Einfluss auf den Wettkampf. Und das heißt, wenn es also wirklich um die Wurst geht, also wenn die Athletin alles geben muss, dann klappt das in der Regel auch. Und tatsächlich sind das dann, kriegt man es dann auch eher hin, die körperlichen Beschwerden beiseite zu drängen, sich so zu fokussieren auf das Event, dass die Einschränkungen da subjektiv auch geringer ausfallen als im Training, wo ich tatsächlich auch die Chance habe, da mal zu sagen, nee, also heute geht es wirklich nicht, da lasse ich das Training lieber sein. Das geht beim Wettkampf nicht und dann können viele Athletinnen ihre Leistung dann aber auch abrufen tatsächlich.
Man kann das ja auch probieren im Training, wenn man dann mal, klar, sollte man vielleicht jetzt keine Intervalle machen, aber am Ende hast du auch mal so Laufbahntests oder irgendwelche Testwettkämpfe, die sind wahrscheinlich mal in der Phase und da kannst du dir aber auch selber auch, ich merke es was subjektiv extrem, ich fühle mich irgendwie auch nicht gut, aber dann, wenn man mal vielleicht Zeiten vergleicht, dann sieht man, es ist nicht so viel oder es ist sogar gleich. Und das gibt natürlich auch wieder Sicherheit für den Moment, weil es wirklich subjektiv und objektiv, klar auch wahrscheinlich bei vielen, es ist ja nicht bei allen gleich oder es ist auch nicht jeder Monat wieder andere. Das ist schon so, aber da kann man sich natürlich auch ein bisschen Sicherheit holen, weil viel entscheidet da schon auch im Kopf.
Absolut, ja.
Wenn jetzt eine Sportlerin sagt, ich möchte zyklusbasiert trainieren, was muss sie als erstes tun, Kirsten?
Als erstes müsste sie ihren Zyklus erstmal tracken, also wahrnehmen, wann geht's los. Man fängt dann an mit dem ersten Tag der Regelblutung, das ist Tag 1 des Zyklus, also den auf jeden Fall notieren. Dann, wie lang ist die Regelblutung? Das ist auch ein ganz wichtiger Marker dafür. Wenn die Regelblutung an einem Tag schon vorbei ist, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass hier auch schon was nicht stimmt oder im Ungleichgewicht ist. Wie lang ist der Zyklus? Wenn ich weiß, wie lang der Zyklus ist, dann, und meistens sind die ja in einer gewissen Regelmäßigkeit, dass sie entweder immer 28 Tage oder immer 33 bis 34 Tage oder auch immer ein bisschen kürzer, aber die meisten Frauen haben ja in etwa gleich langen Zyklus, wobei auch ein sehr unregelmäßig auftretender Zyklus auch wieder ein Anzeichen dafür wäre, dass was nicht ganz im Gleichgewicht ist. Also erstmal überhaupt die Länge und die Blutungsstärke wahrnehmen und dann auch Symptome notieren. Also wann habe ich denn Beschwerden oder habe ich überhaupt Beschwerden? Wann fühle ich mich gut, wann fühle ich mich schlecht? Wann habe ich vielleicht auch Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Unterleibsschmerzen und das notieren. Und dann kann ich ja vorausschauen, planen und meine Trainingseinheiten so legen, dass ich das, was am anspruchsvollsten ist oder am intensivsten ist, dass ich das in die Phasen lege, wo ich mich gut fühle. Und wenn ich mich weniger gut fühle, dann habe ich gerade als Breitensportlerin auch eher die Chance, mal zu sagen, ja gut, dann trainiere ich heute halt nicht oder ein bisschen weniger. Im Leistungssport ist das nicht immer ganz so gut machbar. Aber auch da, wenn man sich wirklich nicht gut fühlt, dann ist es vielleicht auch nicht sinnvoll, tatsächlich an dem Tag ausgerechnet einen leistungsdiagnostischen Test durchzuführen, weil man die Ergebnisse, also wenn man sich wirklich mies fühlt, dann vielleicht auch ja wirklich in die Tonne kloppen kann. Also dann kann man sich die Zeit und Mühe auch sparen, weil man kein realistisches Ergebnis rausbekommt, wenn sich die Athletin wirklich nicht gut fühlt. Und insofern wäre das, glaube ich, das, wie ich anfangen würde.
Und dann wie weiter?
Ja, wenn ich weiß, wann ich gut drauf bin, wann ich weniger gut drauf bin, so kompliziert ist es gar nicht, dann eben da intensiver trainieren, größere Umfänge machen, mehr Intensität wo es mir gut geht und da, wo es mir weniger gut geht, eben weniger intensive Einheiten, weniger Volumen. Und das ist eigentlich schon die Formel, auf der man sich richten kann. Also viel komplizierter ist es dann eigentlich gar nicht.
Ist aber wahrscheinlich für Leistungssportlerinnen, wie Denise das über viele Jahre war, auch schwierig so umzusetzen, oder?
Ja, wenn du also 2-3 Intervalle pro Woche machst, das ist da halt schon schwierig, so ganz darauf einzugehen. Das stimmt schon, aber klar, paar probieren es. Es gibt ja doch so ein paar Einzelathleten, die halt auch so komplett alleine mit ihrem Trainer sind und wo man wirklich auf solche individuellen Sachen auch eingehen kann. Das war natürlich jetzt, ja, bei mir jetzt nicht so der Fall, weil ich ja doch an der Gruppe auch ein bisschen mit angeschlossen war, schon natürlich auch selber viel dazu beigetragen habe und auch mal, also nachmittags grundsätzlich eher immer selbstständig unterwegs bin oder auch mal vielleicht eine Einheit mal so oder so, aber man hat ja dann trotzdem auch so einen Jahresrhythmus, wo man natürlich gewisse Phasen, und im Ausdauersport reicht es halt auch nicht, wenn man einfach 6 Tage Ausdauer macht, dann muss man halt die Phase auch zum Teil verlängern, um ein hohes Volumen natürlich zu trainieren oder mal mit Höhenaufenthalten, das ist ja auch doch ein bisschen größerer Stressfaktor für den Körper und da ist es schon schwierig, aber nichtsdestotrotz kann man trotzdem drauf eingehen, auf Symptome, auf Gefühle und auf Feedback vom Training und am Ende ist es sogar ein richtig guter Marker, um gewisse Sachen, auch vielleicht mal eine Ermüdung, ja auch mal besser mitzubekommen vom Körper und darauf sollte man dann schon eingehen. Also das geht schon alles einher.
Also grundsätzlich, glaube ich, Kirsten, wichtig ist zentral, dass man auf seinen Körper hört, wie in so vielen anderen Punkten ja auch da, ne?
Ja, und tatsächlich nicht nur darauf hört, sondern das auch erfasst. Also wahrzunehmen, ich habe ab und zu mal meine Tage, das reicht nicht aus. Tatsächlich ist es sinnvoll, wirklich die Zykluslänge zu erfassen und systematisch. Nur dann weiß ich auch tatsächlich, wann kommen denn meine Tage jetzt. Wenn ich weiß, dass die alle 28 Tage kommen, dann kann ich auch genau vorhersagen, wann die kommen. Dann weiß ich, dann merke ich aber auch genau, wenn die zum Beispiel eine Woche überfällig sind oder 2 Wochen. Oder wenn die Regelblutung ganz schwach wird, dann kann ich auch davon ausgehen, dass was nicht normal wird. Dafür muss ich es aber tatsächlich irgendwie notieren. Also nur in dem Moment wahrnehmen ist nicht ganz ausreichend, sondern tatsächlich das systematisch zu erfassen, genauso wie man auch das Training systematisch dokumentiert, das ist schon sehr hilfreich.
Ja, oft, man kann es ja vielleicht auch mal noch ein bisschen von der anderen Richtung als Trainersicht sehen, also nur macht einen gewissen Trainingsreiz, den man plant und wie kommt der an oder vielleicht bin ich auch schon ein paar Wochen jetzt, wo ich irgendwie sage, ich hänge so in Seilen, was ja irgendwie untypisch ist und wenn man dann mal das hinterfragen würde und würde sagen, ja, ich habe ja eigentlich schon seit 3 Monaten meine Periode nicht mehr und eigentlich habe ich auch versucht, mit Ernährung da noch Trainingseffekte rauszuholen und habe irgendwie Low Carb gemacht in der Ausdauerphase und so Sachen. Das ist ja dann schon auch so ein Zeichen vom Körper, du schießt dich da gerade ein bisschen jenseits von Jordan und das dauert dann wahrscheinlich nicht nur eine Woche, bis du da wieder hergestellt bist. Also das ist auch wirklich trainingsmethodisch richtig wichtig, das zumindest mal abzuprüfen, ob das regelmäßig ist oder auch natürlich für als Sportler selber, aber auch natürlich in der Kommunikation mit dem Trainer, weil am Ende hat man immer Reize, wo man sagt, man probiert auch mal was aus, gerade in jüngeren Jahren, wie das natürlich dann ankommt beim Athleten. Und wenn du natürlich solche Konsequenzen dann hast, dass dann Periode vorher regelmäßig war und dann halt ja unregelmäßig wird oder sogar ausbleibt und dann muss man schon mal irgendwie was tun.
Absolut, und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, finde ich, mit dem Ausbleiben der Regelblutung. Dafür haben wir ja quasi als Frauen so ein eingebautes Frühwarnsystem, das uns sagt, jetzt stimmt was nicht. Und darauf nicht zu reagieren, ist suboptimal, weil tatsächlich, wenn der Körper seine Reproduktionsfähigkeit einstellt, dann passt er sich auch nicht mehr richtig an. Das heißt, es wird ja vom Körper so wahrgenommen, dass auch immer ein Nahrungsmangelzustand herrscht, sodass keine Reproduktion mehr gewünscht ist, dass die Reproduktionsfähigkeit runtergefahren wird. Und dann passt sich der Körper aber auch an andere Umweltbedingungen nicht mehr gut an. Das heißt, die Trainingsanpassung, da kann man von ausgehen, ist in dem Moment, wo die Regelblutung ausbleibt, auch nicht mehr optimal. Und das sollte man am besten auch schon nach dem erstmaligen Ausbleiben der Regelblutung kommunizieren und nicht erst, wenn die Regelblutung schon ein halbes Jahr oder noch länger, teilweise sprechen die Athletinnen ja auch gar nicht drüber, wenn das ausbleibt.
Über das Thema sprechen wir auch in anderen Folgen, nämlich in der Folge Zyklusstörungen ganz ausführlich und aber natürlich auch in den beiden Folgen zum Thema Red S, wo genau das auch nochmal eine Rolle spielt. Kirsten, ich würde gerne nochmal eingehen auf Sportlerinnen, die die Pille nehmen. Die haben keinen natürlichen Zyklus, insofern ist es mit dem zyklusbasierten Training dann natürlich auch schwer, wenn nicht unmöglich. Aber inwieweit nimmt auch die Pille Einfluss auf sowas wie Leistungsfähigkeit?
Es scheinen sehr kleine Effekte auf die Leistungsfähigkeit zu geben. Es scheint auch Effekte auf die Regenerationsfähigkeit zu geben. Allerdings ist die Datenlage hier noch relativ dünn. Was auch insofern, was es schwierig macht, ist, dass es natürlich ganz viele unterschiedliche Pillenpräparate mit unterschiedlichen Zusammensetzungen gibt. Und insofern kann man die auch nicht alle über einen Kamm scheren. Was man berücksichtigen kann, ist, dass auch hier bei sogenannten Abbruchblutungen, also in der Pillenpause, wenn die Blutung einsetzt, dass auch hier Beschwerden eintreten können. Da sind die in der Regel deutlich geringer ausgeprägt, was ja meist oder vielfach auch ein Grund ist, die Pille zu nehmen, dass dann eben diese Zyklusbeschwerden geringer ausfallen. Das ist insofern also auch ein Vorteil der Pille. Aber auch hier, wenn man da unter Beschwerden leidet, dann macht es auch hier Sinn, das im Trainingsprozess zu berücksichtigen. Allerdings, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn man sich für hormonelle Verhütung entscheidet und die neu anwendet, dann tatsächlich auch zu registrieren, was mit dem Körper passiert. Denn Frauen reagieren auch sehr unterschiedlich auf die Zugabe externer Hormone und es kann dann eben auch zu tatsächlich einer eingeschränkten Trainingsanpassung kommen oder Unwohlsein oder depressive Verstimmung. Also auch hier können eine Reihe von Nebenwirkungen auftreten, die sich auch negativ auf das Training auswirken können, nicht müssen. Also es kann auch sein, dass man das wunderbar verträgt und gar nichts mehr mit zyklischen Beschwerden zu tun hat und das eine prima Lösung ist, zum Beispiel bei dem prämenstruellen Syndrom oder Zyklusbeschwerden und dass man dadurch besser trainieren kann. Das kann sein. Ist aber eben nicht zwangsläufig so. Und insofern ist auch hier mein Rat, wenn man die Pille nimmt oder auch andere Formen in der Kontrazeption, dass man dann wirklich auf sich achtet, was verändert sich in dem Körper. Also nehme ich an Gewicht zu oder eben nicht? Wie fühle ich mich? Wie sieht es aus mit meiner Anpassungsfähigkeit? Und das entsprechend notieren.
Denise, du sagtest zu Beginn, dass auch du über das Thema Pille eine Zeit lang jedenfalls nachgedacht hast. Gab es für dich einen bestimmten Punkt, warum du dich dann am Ende dagegen entschieden hast?
Also ich habe schon erst die Pille genommen und habe natürlich irgendwann mal, wo ich dann älter war, ja, gibt es da regenerationsmäßig vielleicht Vorteile, das nicht zu nehmen. Klar, natürlich den Zyklus richtig natürlicherweise kommen zu lassen. Klar, ist es natürlich, ja, hofft man natürlich, dass es regelmäßig ist, aber ist natürlich nicht so leicht planbar wie mit einer Pille. Habe dann auch mal zeitweise sogar so eine 28-Tage-Pille genommen, wo man dann eigentlich gar keine Periode bekommt. Bin da auch jetzt nicht schlecht gefahren, aber irgendwann hinterfragt man sich natürlich, muss ich jetzt irgendwie mehr Hormone da einschieben? Und irgendwann ist natürlich schon in einem gewissen Alter, wo man sagt, ja, Kinderplanung mal irgendwann. Und klar, natürlich auch, wie gesagt, ist Hormone, ist das jetzt wirklich notwendig für meinen Körper oder geht auch ohne? Irgendwie war das damals Trend, alle nehmen das und dann überlegt man mal, ist es wirklich notwendig? Und da habe ich mich dann schon klar dagegen entschieden, weil ich einfach das so natürlich, wer weiß, so kommen lassen wollte, wie es der Körper halt auch ja macht. Und das ist natürlich schon doch auch ein gutes Indiz auch für ein Training ist. Man muss natürlich dann trotzdem auch schauen, ich hatte mal mit Eisenwert auch ein bisschen Probleme gehabt, was natürlich dann mit dieser 28-Tage-Pille sich eigentlich ganz gut eingependelt hatte. Dann natürlich ohne Pille hatte ich schon ein bisschen stärker dann meine Periode bekommen, habe dann natürlich aber auch wieder mehr Schwankungen im Eisenhaushalt bekommen. Das muss man natürlich auch dann immer mal engmaschig kontrollieren lassen und da gegebenenfalls dann auch mal ein bisschen Eisen nehmen. Gerade natürlich mit Höhenaufenthalten war das natürlich bei mir immer ein großes Thema. Das hat alles sein Für und Wider. Man muss halt schauen, wie gesagt, hat man extreme Probleme auch, dann kann das ja schon eine Lösung sein und gibt natürlich auch verschiedene Sachen. Ich hatte auch mal so einen Nova-Ring, da habe ich dann mal ein paar Studien auch gelesen, dass das jetzt schon nicht so zu empfehlen wäre für Sportler, aber am Ende, man sucht sich da selber irgendwie die Informationen zusammen. Deswegen habe ich vorher das Thema halt auch angesprochen. Aber dir kann eigentlich keiner eine Empfehlung geben. Ist auch schwierig wahrscheinlich bei Hormonpräparaten, weil jeder anders darauf reagiert. Aber mal so einen grundsätzlichen Trend, wenn man natürlich, das ist eine Abfrage auch mit drin bei der jährlichen Sportuntersuchung, was nehme ich für Verhütungsmittel? Auch natürlich über eine große Bandbreite an Athleten. Da kann man, glaube ich, schon mal ein bisschen schauen, wie vertragen sie die? Weil vielleicht noch zwei, drei Fragen mehr dazu stellen, nicht nur einfach ausfüllen, nehme ich Pille ja oder nein, und vielleicht mal fragen, welche, wie. Hast du da gerade Probleme mit oder läuft eigentlich gut? Ich glaube, da könnte man schon auch mal so eine grobe Richtung vielleicht und dann zumindest mal eine Empfehlung aussprechen. Probieren muss dann jeder selber, aber zumindest mal so einen kleinen Rahmen abstecken.
Denise, das war eigentlich ein sehr schöner Appell sozusagen zum Abschluss. Bisschen mehr Forschung wäre gut, bisschen mehr auf sich horchen, in sich hineinhorchen und daraus auch die richtigen Schlüsse wäre gut und vor allen Dingen Ansprechpartner und Partnerinnen für die Sportlerinnen, damit sie gut betreut sind. Das nehme ich sozusagen mit von dem, was du sagst.
Genau.
Danke dir, Denise und Kirsten, auch dir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben auch heute wieder viel Neues erfahren und gelernt. Dankeschön. Ja, das war unsere Folge zum Thema zyklusbasiertes Training und auch heute wieder ein paar wichtige Messages sozusagen für zu Hause, für die Handtasche. Das zyklusbasierte Training hat großes Potenzial, wird aber derzeit auch sehr gehypt. Aber insbesondere im Krafttraining kann es sinnvolle und gewinnbringende Effekte haben. Zyklus-Tracking ist eine wichtige Voraussetzung. Ohne das geht es nicht, wenn ihr zyklusbasiert trainieren wollt. Und die subjektive Leistungsfähigkeit unterscheidet sich manchmal ganz erheblich von der objektiven Leistungsfähigkeit. Das war unsere Folge zum zyklusbasierten Training bei Blutschweiß und Training, dem Podcast von Athleten Deutschland. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook oder gerne auch ein E-Mail an die Adresse podcast@athleten-deutschland.org. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch einfach gerne weiter. Bewertet ihn und abonniert ihn dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Tschüss, moin moin und bis bald.